Herzlich willkommen beim Podcast Macher und Denker. Heute bei uns zu Gast sind die Unternehmerin Bea Knecht und der Pfarrer Ansgar Gmür. Sie sprechen über Regulierung, künstliche Intelligenz und Religion. Die Fragen stellen Lukas Leutzinger und Ronny Grupp.
Ansgar, du warst bis 2018 Direktor des Hauseigentümerverbands. Wie wohnst du selber?
Natürlich in einem, ja, natürlich, in einem Einfamilienhaus.
Wo?
In Affolter am Albis. Und es war immer klar, schon als kleiner Bub, dass ich mal in einem Einfamilienhaus wohnen werde. Zu Beginn natürlich nicht.
Warum?
Ja, mit was denn? Schon dort hatte man das Geld nicht für ein Einfamilienhaus als normaler Angestellter.
Aber warum war das für dich immer klar?
Ja, weil ich in einem Einfamilienhaus aufgewachsen bin, aus einem Bauernhaus, aber sehr, sehr, sehr einfach. Ohne Heizung, ohne Warmwasser. Und das hatte ich dann als Studentenbude in Zürich auch nicht. Wieder nicht. Keine Heizung und kein Warmwasser. Ist gut gewesen.
Ja, wie wohnst du?
Am Zürichsee, ganz schön, 180 Grad Seesicht. Vor mir einfach noch die Seestraße und dann die Seebahn und dann der See.
Schön. Eigentum oder
Eigentum,
zur Miete?
Ja. Mhm. Ja.
Wenn ich in den Himmel komme, will ich dann auch so wohnen.
Du kannst auch schon, bevor du in den Himmel kommst, bei mir wohnen kommen oder einfach mal vorbeikommen auf einen, Salami oder einen Burger. Ja.
Aber in der Schweiz hört man ja oft, stand jetzt auch in der NZZ, wird zu wenig gebaut. Warum ist das so?
Ja, Tatsache ist, es wird viel mehr gebraucht. Wir bauen 41.000 Häuser pro Jahr. Und natürlich, das ist eine Tatsache, im 23 hatten wir 150.000 Zugänge von der Ukraine und die brauchen allein 75.000 Wohnungen. Und dann sind die Schweizer nicht berücksichtigt. Das waren nur die Ukrainer, oder? Und das gibt einen Gap. Und der Bau hat abgenommen, weil die administrativen Auflagen enorm sind.
Okay, zum Beispiel?
Ja, die Vorschriften in Sachen natürlich Heizung, in Sachen, wir haben 26 Baugesetze in der Schweiz. Sind ja besoffen, oder? Aber wissen Sie, was ich meine? Das ist doch Unsinn.
Du meinst für jeden Kanton?
Ja, genau. Du sagst es.
Und wer eine Immobilie besitzt, der merkt ja überall, wie der Staat da reinfunkt und mitredet. Und die Bürokratie wächst ja auch immer mit dieser ganzen Regulierung. Wie schätzt ihr das ein?
Ich glaube, du kannst jetzt entweder Regulierung abbauen, wie das Trump versucht, oder du kannst sie in eine KI kippen. Und ich meine eigentlich, dass die KI uns hier ganz interessante Möglichkeiten eröffnet. Die meisten Regeln sind nicht per se blöd. Bis eine Regel gemacht wird, braucht es in der Schweiz relativ viele Verstöße, an denen man sich ärgert, wo man gescheiter geworden ist. Und dann hat man beschlossen, eine Regel daraus zu machen. Und jetzt einfach, weil es relativ dicht wurde an diesen Regelwerken, zu sagen, man kippt die gleich alle, damit es wieder einfach ist, ist eine Lösung. Aber ich würde eine andere versuchen. Ich würde jetzt versuchen, eine KI damit zu füttern, damit Bauträger mit der KI sprechen können und auch die Behörden relativ rasch wissen, welche Volumetrik jetzt auf welchem Gelände mal geht, dann sind mal schon die Außenkonturen klar. Und dann abgesehen davon wird es auch KIs geben, die das Layout und so weiter dann auch machen. Und dann am Schluss geht es eigentlich nur noch um die Hülle, wie die genau beschaffen sein soll und welche Stoffe jetzt gewählt werden. Und dann wird das Bauen auch ein bisschen einfacher und auch ein bisschen schneller und ein bisschen günstiger und wahrscheinlich qualitativ eher noch besser.
Aber führt das nicht wieder zu neuen Regulierungen? Dann muss man ja die KI auch noch regulieren.
Nein, das jedes LLM könnte jetzt das eigentlich bereits schon verarbeiten. Das gibt man in einen RAG und dann sind die für Retrieval Augmented Generation, die sind die Regeln dort drin und die KI macht einen Lookup und gibt die Antwort. Also man kann auch die schweizerische LLM nehmen dazu. Ja.
Aber bauen muss er das Haus dann trotzdem, der Bauunternehmer, und der muss ja dann alles berücksichtigen, indem er dann baut. Also du sagst einfach, die KI wird diesen Weg stark vereinfachen.
Ja, also ein großer Stolperstein sind die Gebäudekonturen. Damit beginnt alles, oder? Du machst eine Voreingabe, du sagst 5 Stockwerke und ein Attika mit Rücksprung und vielleicht machst du eine Skizze dazu, damit man sich so ungefähr vorstellen kann, wie die Fassade ausschaut. Und dann geht das in die Vorprüfung und bereits schon bei der Eingabe wäre es noch dienlich, wenn du wüsstest, wie ist es jetzt genau in der W3, in, sage ich mal, Wollerau, oder? Was sind da die Regeln? Und das kann eine KI umfassend in Minuten beantworten. Aber wenn du das händisch machst auf dem Behördenweg, dann geht das eine Weile. Der Planer muss dazu Zeit finden, der wird garantiert einen Fehler machen, der Architekt wird einen Fehler machen, die Gemeindebehörde wird ihr Möglichstes tun, aber wird vielleicht auch mal eine Regel nachschauen müssen. Es ist noch erstaunlich, wie viel jetzt nicht sofort wirklich gerade klar ist. Und das könnte eigentlich alles geklärt werden. Also ich glaube, ein Weg ist Regeln kippen, der andere Weg ist Regeln in der Konsumation dieser Regeln zu vereinfachen.
Völlig deiner Meinung, nur glaube ich nicht daran. Ich glaube nicht, dass die Politik das will und macht, oder? Das glaube ich nicht. Allein auf Bundesebene schreiben wir pro Jahr 1000 Seiten neue Gesetze. Das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, oder? Und es gab mal einen FDP-Nationalrat, war mein Präsident, der hat eine Eingabe gemacht, als Liberaler. Für jedes neue Gesetz soll man eines abschaffen. Er kam nicht mal in der eigenen liberalen Fraktion durch. Die haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Aber da sieht man, wie das zementiert ist und dann das verdichtete Bauen. Du sagst es, und warum kann ich nicht mehr, du hast es so schön gesagt, mit der Flächenausnutzung, Gebäudehülle, warum kann ich nicht grösser bauen? Was interessiert das alle?
Ich habe im Studium akzeptiert, dass die Dinge meistens komplizierter sind, als man sie gerne hätte.
Sicher.
Und jetzt einfach mit der Axt Regeln zu kippen. Wie gesagt, das kann man machen, aber es wird zu einer Obsession führen rund um Dinge, die wir vielleicht gar nicht mehr so diskutieren müssen, weil sie eigentlich eher nicht mehr so zentral sind, oder? Aber eine IT-gestützte Lösung wird es wahrscheinlich geben. Es wäre jetzt eine interessante Wette, die wir abschließen könnten. Du hast den Handschuh.
In welchem Zeitraum wäre
das? Ja, genau. Du hast den Handschuh geworfen, oder? Und es gibt zwei Firmen, die ihn aufpicken können. In der Schweiz gibt es 2000 Gemeinden. 1000 nehmen den einen Provider und die anderen 1000 den anderen Provider. Und die Gemeinden sind in der Schweiz gut durchdigitalisiert. Wir haben den elektronischen Schalter, wir haben die elektronische Grabverwaltung, wir haben die elektronische Steuereingabe. Also auf der untersten Stufe ist die Schweiz relativ digital unterwegs. Die zwei Provider machen da einen okay Job. Und ich denke, einer der zwei wird sich vielleicht das jetzt anhören und sagen, okay, die Idee hatten wir vielleicht auch schon, jetzt machen wir doch mal einen Vorstoß und sprechen mal mit 10 Gemeinden, ob sie denn das überhaupt interessant finden täten. Sie brauchen ja Auftraggeber. Und dann können die das als Modul einfach mitverkaufen in Zukunft. Dann klickt man halt in Zukunft auch noch das Modul Gestaltungsplan oder Architektur-Ratgeber an, wenn man die Gemeindeverwaltung automatisiert.
Aber meinst du jetzt, also die Baueingabe kürzen? Ein Bauherr hat mir gesagt, vor etwa 2 Monaten, ich habe ein 200 altes Haus gekauft in Zürich, habe die damalige Baubewilligung gefunden, 3 Wochen, 1,5 Seiten, oder? Und jetzt sei er schon bei 150 Seiten Vorabklärungen mit der Stadt Zürich, wie er das zu renovieren hat.
Aber weißt du, in Zukunft wird seine KI mit der KI der Stadt sprechen.
Okay.
Und dann geht das einen Tag. Das ist der Bericht 150 Seiten. Das ist ja okay, weil er wirklich dann durchdacht ist. Wie ich schon sagte, ich habe es halt akzeptiert, dass die Dinge komplizierter sind, als wir sie gerne hätten.
Also die Wette läuft.
Da musst du
die
durch,
Wette
oder?
Läuft, ja.
Also wenn du das akzeptieren kannst, oder? Und ich glaube, wir sind halt da, es ist komplizierter, als wir dachten. Meistens hat es mit Verstößen der Vergangenheit zu tun. Dann ist eher die Frage, wer erstellt die Dokumente und wie hilfreich sind die nachher? Und ich glaube, die werden ganz gut sein und die werden sehr hilfreich sein.
Aber generell, denkst du, ist die Schweiz bereit für neue Technologien jetzt?
Ja, also ich mache nochmals einen Abstecher. Machen wir mal ein Beispiel, einen Brunnen bohren. Ja, wir können nicht die Regeln abschaffen, wo die Brunnen gebohrt werden. Zum Beispiel für eine geothermische Wärmeanlage. Ja. Das nur schon zum Vorteil des Hausbauers lohnt sich ein Gespräch mit dem Kanton. Ich habe mit dem Kanton gesprochen, wo ich denn einen Brunnen bohren könnte. Stellt sich heraus, ich gehöre zu den eher seltenen Geländeabschnitten, wo sowohl ein geothermischer wie auch ein normaler Grundwasserbohren geht, ein Bohrloch geht. Oder? Also darf ich wählen und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie tief muss ich bohren, bis ich Grundwasser habe? Dann konnte er mir nachschauen von Bohrungen der Umgebung und hat gesagt, in 15 Metern. Und das finde ich schon eine tolle Dienstleistung, ganz ehrlich, dass es in der Schweiz möglich ist, einfach eine Fachperson beim Kanton anzurufen, die nimmt beim ersten Klingeln ab und gibt gleich eine kompetente Antwort, indem sie rasch ins GIS einsteigt und diese Werte vermittelt. Das ging früher auch nicht, dann hat man vielleicht einfach mal gebohrt oder hat darauf verzichtet. Also viele dieser Dinge sind inzwischen vorliegend. Meistens gibt es dann halt auch ein Regelwerk dazu. Und ich denke, wir werden sehr froh sein, dass wir Navigationshilfe erhalten, um uns da irgendwie schlau zu machen und durchzuklicken.
Aber eben das Regelwerk. Ich war mal Delegierter des Bundesrates für Energie. Und da habe ich mich mit dem auseinandergesetzt und habe dann selber auch aus Überzeugung eine, wie sagt man, Luft-Luft- oder Luft-Wasser-Pumpe eingebaut. Ich brauchte 4 Bewilligungen.
Also gut, aber wir haben gehört, die KI löst all diese Probleme.
Das glaube ich noch nicht, die 4.
Ich habe noch eine andere Sache zum Thema Wohneigentum. Und zwar, du hast jetzt vorhin geredet von dieser Baubewilligung. Aber die Leute, die jetzt ein Haus besitzen, das 150 Jahre alt sind und selber auch den Wohnen, haben von einem ungeheuren Wertzuwachs profitiert. Das sind meistens ältere Hauseigentümer, die darin wohnen und oder das besitzen. Unglaublich, auch von der Zuwanderung in der Schweiz profitiert. Die Jungen aber eigentlich nicht. Die können sich heute kein Haus mehr leisten. Spürst du diese Spannungen?
Die Spannungen sind da, war auf einem Bodengespräch letztens zu dem Thema. Und ich muss einfach sagen, was die Medien, natürlich euer Medium ausgenommen, schreiben, ist einfach so fast nicht wahr.
Oder? Was stimmt denn?
So wahr. Ich meine, man muss ein bisschen hinausgehen, oder? Und dann kann man auch Häuser kaufen und bezahlen. Auch heute noch. Das ist einfach, können nicht alle am Zürichsee wohnen und das ist gut so und auch nicht alle in Affoln. Aber meine Tochter hat jetzt vor einem Jahr in Wohlen super Lage, super schönes Einfamilienhaus, nicht neu, natürlich älter, weit unter 1 Million. Also, da kannst du nicht so viel sagen, oder? Ja. Und wenn du da richtig Wilchingen und so, sie haben einen neuen S-Bahn-Abschluss. Wilchingen, ich hatte dort die erste Augustrede da in der Oberhallau, das ist dann schon weit. Aber das ist Tiefland und da haben die gesagt, ja, der Quadratmeter ist 200 Franken, oder? Und dann sage ich immer, ja, es würde möglich sein, aber es haben nicht alle Platz am Bürgliplatz, oder? Das ist das Problem. Ich habe vor vielen Jahren, als junger Mensch, ich war auch mal jung, habe ich in London gelebt. Und da war ich near the city und hatte 1,5 Stunden Tube, oder? Da oben fällt es bei uns. Dass man einfach mal 1,5 Stunden halt reisen muss. Und wir haben so die beste wahrscheinlich Bahninfrastruktur. In Deutschland kommt die Bahn nicht mehr an, oder? Aber bei uns kommt sie auf die Sekunde an, oder? Und darum einfach, dass einfach das übertreiben und alle Wohnungen zur Miete sind nur noch 10, 20, 30.000. Das ist alles einfach nicht wahr.
Also eigentlich sind wir zu verwöhnt und haben alle den Anspruch, dass wir in einer schönen Wohnung in der Zürcher Innenstadt...
Der Immobilienpapst, mein lieber Freund Donatus Conamilio, oder? Ja. Der nennt man Immobilienpapst. Der hat er jetzt endlich aufgegriffen, dass als ich jung war, da hat man 10 Jahre keine Ferien, ein uraltes Auto, keine Kleider gekauft, nur dass wir ein Eigenheim hatten. Wir hatten 5,75% Zins, oder? Mit 5'000 Franken Einkommen. Oder? Also da hat man einfach wahnsinnig gespart. Und er hat jetzt gesagt, zu Recht, was ich auch immer sage, ja, du hast ja gesagt, das ist die größte Inflation, die wir haben, ist die Anspruchsinflation, die skalpieren.
Wie siehst du das, Bea?
Ja, nehmen jetzt wir vielleicht mal einen Abstecher nach Ostdeutschland. Die hätten zwar massiv Land, sie haben aber nicht so viele Arbeitsplätze, das heißt, ihr Kaufniveau ist reduziert und vor allem haben sie kein Erbe. Sie sind strukturell benachteiligt, wenn die Schwaben kommen und in Berlin den Prenzlauer Berg aufkaufen, weil die haben eine Mitgift von zu Hause und können daher die ersten 100.000 oder 200.000 der Anzahlung für die Hypothek problemlos leisten, weil die Eltern mitzahlen oder vielleicht sogar das ganze Objekt kaufen. Und da fühlen die sich eigentlich dann ausgegrenzt und das verstehe ich. Und da ist eine gewisse Wut und Ohnmacht eingetreten. Da stellt sich dann auch die Frage, wer hat das Recht, wie wo zu leben? Das hast du angesprochen. Hat ein deutscher Student das Recht, in Berlin zu studieren und zu wohnen? Oder? Und die Antwort ist nein. Das ist nicht einfach Gott gegeben, dass jeder dort einen Platz kriegt und eine Wohnung dazu. Aber die Perspektive ist dann eben auch wichtig, wenn jetzt diese Studentin zum Beispiel Ostdeutsche ist, dann weiß sie, es wird auch schwierig, später für sie Wohnraum zu erwerben. Und da hat sich eine gewisse Ohnmacht breit gemacht. Und jetzt in geringerem Maß gilt das für Leute in der Schweiz. Weil selbst mit einem Erbe ist es manchmal dann doch schwierig, die teuren Hypotheken, also den Eigenteil der Hypothek zu berappen. Und so fehlt dann einem Paar, das vielleicht aus einem Ingenieur und einer Medizinerin besteht, die Perspektive, dass sie ganz sicher dann mal bald ein Haus haben, sondern sie müssen eigentlich damit rechnen, dass es eher später in ihrem Leben stattfinden wird. Und das prägt schon. Also das ist ein Problem.
Aber wir sind nicht der Meinung, wenn die heiraten ja viel später und haben viel später Kinder und beide, du hast es gut gesagt, die Dings, Double Income, No Kids, oder? Wenn die also 10 Jahre sparen, 30.000 Franken, dann haben sie das Eigenkapital.
Für die Anzahlung, ja. Ja, also für ein Objekt, das dann vielleicht 600.000 kostet, oder? Weil dann haben sie, ja gut, dann hätten sie 50%. Oder vielleicht ein Objekt, das
für eine Million.
Vielleicht eine Million geht sicher auch noch mit ein bisschen biegen und brechen, vielleicht 1,5. Ja. Ja, also die Wirkung der Pensionskassen einerseits, die den ganzen Wohnraum aufkaufen, weil sie eben auch dazu angehalten sind, sicher zu investieren. Zweitens der Zonenplanung, die den verfügbaren Raum verdichtet und verkleinert hat. Drittens dann der Immigration, die dazu führt, dass die Leerstandsquote sehr gering ist, selbst in Wohlen. Und dann viertens einfach der Verzögerungen, die es beim Planen gibt, die wir jetzt schon besprochen haben. Und dann fünftens die Aufwendungen, die eigentlich ein Unternehmer braucht, um eine Kalkulation machen zu können, wo noch genügend Profit drin ist und nicht nur Risiko drin ist. Der muss ja auch einen gewissen Incentive haben. Und dann sechstens das ganze Handwerk, das erstellt werden muss. Also auch der Planer erstellt ein planerisches Handwerk. Der Gipser hat ein Handwerk und so weiter. Und es lassen sich nicht einfach auf Knopfdruck Wohnungen herstellen. Das sind alles so Komponenten, die dazu führen, dass es zu Verwerfungen kommt im Herstellen von diesem Wohnraum. Wiederum Berlin hat dieses Problem ganz, ganz stark. Also die haben pro Jahr Zuwanderung von einiges mehr als 30.000, eher im Moment Richtung 100.000. Aber sie können kaum mehr als 30.000 Einheiten herstellen. Und selbst wenn der Staat sagt, wir treten jetzt auf den Plan und wir machen das in eigener Rechnung, dann ist die Frage ja, okay, der Staat muss ja durch seine eigenen Planregeln auch durchgeschleust werden. Der muss auch eine Voreingabe machen, braucht einen Architekten, braucht einen GU, muss Ausschreibungen machen, muss mit Kostensteigerungen umgehen. Dann, wenn er baut, hat er vielleicht Grundwasser, muss das Grundwasser abpumpen. All diese Dinge hat der Staat auch. Der kann nicht auf Knopfdruck, nur weil er Staat ist, all das umschiffen. Auch dem Staat gelingt es nicht, rasch genug diesen Wohnraum herzustellen, es sei denn, es sind Container. Also kommen wir wieder zurück darauf, es gibt eine Verknappung und man muss sich überlegen, wo man wohnt.
Aber ist das Problem nicht ein grundsätzliches? Also wir haben quasi, die Frage ist doch, welche Perspektive hat eigentlich die jüngere Generation? Also wir haben Wohneigentum angesprochen, aber zum Beispiel eine andere Frage ist die Altersvorsorge, also die Boomer-Generation, die bekommt jetzt eine 13. AHV, finanzieren werden sie die Jungen müssen. Jetzt kommt dann mit der Mitte-Initiative der nächste Brocken. Und irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, die ältere Generation sichert sich jetzt ein bisschen ab, sichert sich ihren Wohlstand. Und dann ist die Frage, ja, was kommt dann nachher eigentlich noch für die Jüngeren? Haben die noch eine Zukunft? Haben die noch eine Chance?
Ja, also, wir haben auch gekrampft. Also die ältere Generation. Ja, aber richtig. Und wegen dem Erbe, oder? Die NZZ hat letztens geschrieben, in der Schweiz wird in den nächsten 10 Jahren 966 Milliarden vererbt. Oder? Und das ist natürlich das, was gesagt wurde. Die seinerzeit ein Einfamilienhaus für 150.000 Franken gekauft haben, können das jetzt richtig teuer verkaufen an guten Lagen. Und da gibt es zu erben. Und das ist dann die Basis für das Eigenkapital. Das erlebe ich im Umkreis zuhauf. Oder? Zuhauf. Und nochmals, es ist natürlich, schaut, Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre hat man gesagt, der Immobilienmarkt geht nur noch hinauf. Und dann kam der größte Klaff, den wir je hatten. Oder? Und wir laufen meiner Meinung nach, gemäß, wenn man die Statistik anhaut, hier auf einem Grat und das kann kippen. Der Immobilienmarkt, der kann so schnell kippen, weil er ist so diffizil im Moment. So diffizil, oder? Als die Banken vor etwa anderthalb Jahr, wie viel haben sie hinaufgemacht? So ein 0,5% oder so. Habe ich x Leute getroffen. Habe ich gesagt, was ist los? Ja, meine Immobilien sind nicht mehr. Ja, ich muss der Bank. Ui, nein. Was die Leute nicht wissen, wenn man Eigentum hat, unterschreibt man der Bank sein Todesurteil. Und zwar in Kleingedruckten steht, und das kam dann Mitte 90er Jahre zu tragen, wenn etwas passiert, dann behält sich die Bank vor, dass die Immobilie neu zu schätzen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Und da haben zehntausende Leute einen Brief bekommen, bitte bezahlen Sie innerhalb 30 Tagen 150.000 Franken ein. Woher denn auch, oder? Und dann hat der geklopft, oder? Und die haben das unterschrieben. Und wenn ich jeweils mit einem Referat frage, wissen Sie, dass Sie das unterschrieben haben? Ja, steht das wirklich dort? Ja, Sie müssen einmal lesen.
Wechseln wir das Thema. Ansgar, du hast nach Jahren in der Verbandspolitik ein Theologiestudium angefangen. Das ist eigentlich ein ungewöhnlicher Schritt. Was hat dich dazu bewogen?
ich war immer ein christlicher Geschäftsmann, was immer das heisst. Aber ich habe das Studium abgeschlossen und bin als Pfarrer, stellvertretender Pfarrer tätig. Aber das ist etwa 20%, sonst bin ich immer noch Immobiliendozent und so weiter und so weiter. Und Berater von Firmen. Ich bin extrem aktiv und Gott sei Dank kann ich das und darf das auch und ich will das auch, oder? Weil man muss etwas machen, oder? Wenn da meine Kollegen pensioniert sind, und ich habe gestern mit einem geschrieben, ich gehe, der war Bank, zuoberst. Ja, ich gehe halt jetzt viel reisen und so. Du, der soll das will ich nicht, oder? Wenn der das will, ist das gut für ihn, oder? Ich will das nicht, oder? Ich muss aktiv sein. Meine Frau sagt immer, wenn wir Auto fahren, sagt er, Mensch, bist du ungeduldig. Jetzt fährt halt der langsam. Dann sage ich, nein, dann soll er nicht auf die Straße, wenn er nicht 80 fahren kann, wenn 80 steht. Ich kann mich immer noch auch fragen, was das heute gibt. Aber der berühmte Satz war ja mal gross im Tagesanzeiger, geht nicht, gibt's nicht. Das war mein Motto. Oder? Und mit dem kam ich weiter. Und so habe ich dann gesagt, okay, jetzt gehe ich noch aus Überzeugung, gehe ich Theologie studieren, habe das abgeschlossen, das ist Althebräisch. Und Altgriechisch ist gerade einfach gegen das so. Aber Althebräisch ist wirklich, das ist eine Zeichensprache, oder?
Was zieht dich zu diesen Themen, also zur Religion, wie hältst du es damit? Oder was,
ja, ich glaube an Gott und die Bibel, oder? Mhm. Jetzt, ob der reformiert ist oder katholisch, oder, das wäre die gleiche Grundlage, ja, das wird wirklich gleich, oder?
Glaubst du auch an Gott und die Bibel?
Ich glaube an die Arbeit.
An die Arbeit?
Das ja, also ich glaube, wenn man Religion definiert als das, woran man glaubt, das man nicht erklären kann, dann glaube ich an Arbeit. Ich glaube wirklich, dass wir in einem Austausch stehen müssen, was Dienstleistungen, Güter betrifft, zueinander. Ich glaube, das ist der Kern des Lebens. Und ich weiß, dass teilen nicht alle und es ist nicht ganz einfach, es zu erklären. Deswegen nenne ich es Glaube, weil es letztendlich ist es eine Haltung.
Du bist Paulus unterwegs.
Ja.
Der hat mal die berühmten Worte gesagt, ich habe nie einen Almosen genommen, ich habe immer gearbeitet.
Ja.
Oder das ist, und das sollte man gewissen Kirchenpfarrern sagen, oder? Ja.
Du, es hält auch fit.
Ja, sicher, du.
Es hält fit im Geist, es verhindert, dass du dich aufregst, dass die Treppe jetzt am Dienstag gekehrt wird, nicht am Donnerstag, weil du einfach größere Probleme hast. Ja. Es ordnet ein, es hält dich in Verbindung zu jungen Menschen, weil häufig bedeutet Arbeit dann auch zu tun haben mit jungen Menschen. Das bringt sozialen Kontakt, das bietet ein Förderband zu den Sorgen der jungen Menschen, eben zum Beispiel Wohnraum. Und abgesehen davon kann man viel weitergeben an Jüngere, also wenn sie hören, also das und kann auch Mittel einsetzen, ja.
Aber meine Frau ist Psychologin im Spital, oder? Die hat auch erst abgeschlossen an der Uni, oder? Wir sind eine Spätberufene, also sie. Also. Und gut, der Hund geht das auch. Er sagt, der Hund sei der Dümmste ohne akademischen Abschluss. Das will er auch gehen. Okay, gut. Aber findest du nicht auch, das ist ja in der Klinik, im Spital, ambulant und stationär, das ist ein grosser Teil junge Leute mit Burnout von der Arbeit.
Ja, die Arbeit ist zum Hochleistungssport geworden. Weißt du, du hast ja gesagt, wie wir gekrampft haben früher, aber die Wahrheit ist, auf dem Bau wurde getrunken. Da ist der Lehrling mal mit 16 mit der Haras durch und dann hat also ein Polier vielleicht den halben Haras getrunken und sein Arbeiter den ganzen, oder? Und mit der Garrette ist dann der Lehrling da ein paar Mal durch pro Tag und die sind also alle sturzbetrunken, haben die Gebäude errichtet, die wir heute bewohnen. Das muss man wissen, das ist die Wahrheit. Ja. Ja. Und ich war auch auf dem Bau und ich habe das auch mitgemacht. Also ich habe nicht getrunken, aber ich hab auch die Flaschen dann bewirtschaftet und die Flaschen gebracht und so. Und das war bei mir schon besser als in den 70er Jahren. Also ich war in den 80er Jahren so aushilfsweise auf dem
Bau. Was hast du gemacht?
Verdichtet, dass das dann mit einem Gerät, also mit einem Vibrator, mit einer Walze, oder? Mhm. geschaufelt und gepickelt und bei Schwertransporten mitgeholfen und ja, so Waldwege und so weiter gemacht.
Eindrücklich, ja. Ich war Sika,
ja.
Aber Chemielaborant natürlich. Ja. Ich habe einen anständigen Beruf erlernt.
Oder? Ja.
aber Sika hat natürlich solche Exzesse gehört. Und eines muss ich dir lassen. Auch in meiner Lehre in der Chemie Basel hat man es schon. Also man war zeitmäßig lange am Arbeitsplatz. Ja. Aber gearbeitet hat man so, boah,
genau.
Man hatte keinen Herzinfarkt.
Genau.
Das muss man ehrlich sagen. Es gibt Leute, die in meinem Alter sind, die sagen, nein, wir haben dazu mal schon... Da sage ich, nein, das stimmt nicht. Die Präsenzzeit war viel länger, aber wir haben das ruhig genommen.
Aber falsch war das auch nicht.
Nein, sicher nicht.
Oder? Ist doch auch nicht cool, wenn man relativ viel soziale Zeit verbringt mit den Kollegen. Das ist jetzt vielleicht das Kontrastprogramm, das wir erleben. Alle sind zu Hause in der Kammer und sprechen dann über Zoom miteinander. Und besonders absurd wäre es, wenn der Arbeitgeber sagt, ihr müsst jetzt alle zur Arbeit kommen. Und was sie dann machen bei der Arbeit ist, über Zoom mit anderen sprechen. Da sage ich dann, da hört es auf, das kann man auch von zu Hause her machen. Wenn man sich schon im Büro treffen muss, was ich sehr klug finde, und das ist noch schwierig jetzt wieder ganz genau zu erklären, aber zum Beispiel schreibe ich aktuell Leute an, ob sie mitmachen wollen in einem Venture Fund. Und ja, in einem Risikokapitalfonds, den ich gerade aufbaue. Und viele denken, ich wäre so die erfahrene Netzwerkerin, oder? Aber de facto ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich mein Netzwerk nutze. Also schreibe ich mit einer gewissen Vorsicht Leute an. Das heißt, ich tue nicht einfach anschreiben, sondern ich überlege mir jeden Namen. Und damit ich was davon habe, wenn auch dann ein Nein kommt, spreche ich über Unternehmertum, weil mich das auch wirklich ehrlich interessiert. Und es kommen die besten Geschichten zurück, die ich dann auch verarbeite in Tipps für Unternehmer, weil ich ja de facto letztlich nicht so sehr in Businesspläne investieren will, sondern in Unternehmer. Ja. Aber in diesem Zusammenhang merke ich einfach, wenn ich das alleine mache, das ist ja, ich schreibe ja mein Netz an, das sind ja meine Adressen, das kann ich theoretisch alles vom Küchentisch her selber machen. Oder? Es fällt mir aber einfacher, wenn ich es diskutieren kann mit einem Assistenten. Und dann sitzt er halt neben mir und er gibt mir die nächsten Namen, die er irgendwo von meiner Liste von mir entnommen hat. Ich gehe die Liste rasch durch, ich schaue mir das LinkedIn an, schaue mir den Namen an, denke gerade, wie ich zur Person stehe. Und ich bespreche das alles mit ihm und das ist so viel unterhaltsamer und ab und zu frage ich ihn, du, das ist jetzt vielleicht für dich nicht so produktiv, ist es okay für dich? Und es ist sehr okay für ihn. Er findet das kurzweilig, weil er de facto erhält zu jeder Person eine kurze Geschichte, das heißt, er wird auch gerade in die Schweiz eingeführt, so quasi im Kopierverfahren. Und das ist Zusammenarbeit. Es muss nicht immer Rocket Science sein, die man zusammen macht. Es können einfache Dinge sein. Im Programmieren nennt man das Team Programming oder Pair Programming. Und ich habe auch Mitarbeiter bei Zotto gehabt. In einer Arbeit gab es einen, Erich Wucherer hieß er. Er hat laut programmiert. Er stand am Stehpult und hat gesprochen, währenddem er programmiert hat. Und entweder hat ihm jemand zugehört oder nicht, aber er hat laut programmiert. Und ich verstehe das. Und das ist das, was verloren geht, wenn wir uns zu Hause einbunkern. Es ist das gemeinsame Leid, das dann zu einem geteilten Leid wird und daher ein kleineres Leid. Auch simple Dinge miteinander tun. Es muss nicht immer das effizienteste Meeting aller Meetings sein, die man miteinander macht. Es kann auch manchmal meandrieren und das ist okay.
Du hast jetzt von einem realen Assistenten gesprochen, aber du arbeitest ja sicher auch viel mit Chatbots, mit
unglaublich viel
Assistent zusammen. Was hat dich zur KI gebracht und wieso fasziniert dich das und was ist eigentlich das Wichtigste, dass die Leute über KI wissen müssen? Kurz gesagt.
Seine riesige Gnade, das ist meine Interpretation, weil es uns aus dieser Einsamkeit, die wir kennen und spüren, wenn wir versuchen, die Welt zu verstehen, etwas erlöst und dieses Unwissen, dieses Dunkel, das uns alle immer noch umgibt, zu vielen Themen, etwas lichtet. Also mal angenommen, man hat ein Kopfweh. Es ist Sonntag, der Hausarzt ist nicht verfügbar, die nächste Eskalationsstufe wäre der Notfall, ist aber ein bisschen viel. Und man hat nicht üblicherweise Kopfweh, also weiß man nicht, wie man damit umgehen soll. Dann spricht man mit der KI und dann gibt die Tipps. Und dann kann man sich entschließen, diesen Tipps zu folgen, solange sie harmlos sind. Also zum Beispiel kann die KI dann sagen, es tönt danach, dass du vielleicht eine Mastzellenaktivierung hast, dann nimm doch vielleicht ein Cetirizin. Und dann kann man das einwerfen und vielleicht noch ein Aspirin dazu zur Blutverdünnung. Und wenn es einem nach ein paar Minuten, also vielleicht einer halben Stunde, besser geht, dann weiß man, das hat er gezogen. Das hat ja tatsächlich zu einer Entkrampfung der Entzündung im Hirn und im Rest des Körpers geführt. Also Cetirizin geht fast nicht ins Hirn, aber ein bisschen geht es ins Hirn. Und dann weiß man, die KI hatte recht. Das war jetzt zum Beispiel ein Kopfweh, das reagiert auf Senkung von Histaminspiegeln. Ja. Also wir haben eine Anleitung, wie man Essays schreibt, wie man an ein Thema herangeht, wie man Systembiologie betreibt. Biologie ist ja letztendlich, also menschliche Biologie, Molekularchemie und so weiter, ist eine Frage von immensen Verknüpfungen, die selbst ein Spezialist nicht mehr versteht. Also zum Beispiel der Wirkstoff Melatonin, der schön schläfrig macht, der Stoff Serotonin, der dafür sorgt, dass die Neuronen gut kommunizieren, und Tryptophan, worüber man wenig spricht, eine Vorstufe davon, die sind verwandt, die sind nur voneinander unterschieden durch ein paar Moleküle. Sie werden im Körper umgewandelt. Also man fällt durch Tryptophan leicht in eine Müdigkeit. Nachher schläft man gut, dann am Morgen ist das verwandelt in Serotonin und man ist glücklich und steht glücklich auf. Und diese Verknüpfungen, die sind jetzt nicht allen gerade so völlig klar. Das sind jetzt vielleicht drei Stoffe, die relativ bekannt sind, aber die wiederum sind verknüpft mit weiteren Körperfunktionen. Das ist alles verhängt wie eine ökologische Gruppe eigentlich eine komplexe Orchestration von Botenstoffen. Da hilft es enorm, wenn es ein Gegenstück gibt in der Form einer KI, die bis gestern, wo sie trainiert wurde, einfach alle biologischen Papers der Welt ohne Ausnahme inhaliert hat und die in einen Zusammenhang bringen kann. Das kann kein Mensch.
Aber ich bin KI-Fan, absolut. In meinem Kollegenkreis, was, du bist KI? Ja, mal, ich benutze das, das ist so lässig. Dank den Töchtern natürlich, die haben gesagt, du musst, oder Papi, du musst. Das mit dem Medikamenten bin ich einverstanden, aber es gibt ein Aber, dort ist die Grenze schwierig zu ziehen. Meine Tochter ist Neurologin, Ärztin, Notfall. Und dann kommen die Leute mit perfekten Sachen von KI und dann löscht es ihr ab. Und sagt, nein, das, so geht es nicht, oder? Sie hat schon gesagt, ja, wenn Sie alles wissen, können Sie ja wieder gehen, oder? Ich bin Fachärztin, Oberärztin, ich habe jetzt 10 Jahre Erfahrung. Also, Entschuldigung, dort ist die Schwierigkeit, wo kann, das glaube ich, dass du das kannst, aber die anderen Leute sind dann plötzlich, ich sage es jetzt so übertrieben, Arzt, oder? Und die belehren dann den Arzt, was man sagen soll, oder? Und ganz schlimm sind die 70-, 80-jährigen Hausärzte, oder? Die haben vor 50 Jahren studiert und wahrscheinlich kaum Weiterbildung gemacht und KI kennen sie auch nicht. Und die sagen dann meine Tochter, was sie zu tun hat. Und sie sagt dann, ich mache nichts mehr, sie gehen jetzt zuerst raus, oder? So geht es nicht. Dort sehe ich die Gefahr, auch in der Ökonomie und überall, was die Menschen müssten, was du angesprochen hast, irgendwann den normalen Menschenverstand einschalten und sagen, okay, jetzt denke ich auch noch meinen Teil, oder? Und das Gute behalten heißt in der Bibel, oder? Und das ist ja genau das. Und das Gute behalten. Und darum absolut, ich bin fasziniert von dem ganzen KI und habe auch eine eigene Vorstellung gemacht über mich selber. Jetzt sind das furchtbar lustig, oder? Aber ich erlebe einfach, ich sage es jetzt ein bisschen pointiert, dass das nicht die Bibel wird, oder? Die wahr ist.
Also das kann ich dir garantieren, das wird es nicht. Die Bibel ist Dogma.
Okay, gut, ja, okay. Für dich Dogma, gut, okay.
Ja.
Weißt du, was du meinst.
Ja, und das war ja das Bestreben von Descartes, eine Philosophie zu finden, die selbstkorrigierend ist, die eben nicht Dogma ist. Oder? Er hat es erlebt, wie in Frankreich rund um 1600 die Pest gewütet hat, wie die Leute durch die Straßen zogen, sich gegeißelt haben, weil sie dachten, im offenen Blickkontakt unter freiem Himmel sieht der Gott dann schon, dass sie sich geißeln. Und damit Demut zeigen und damit dann eigentlich immun sein sollen, weil die Pest ja eine Strafe Gottes ist. Und sie wurden dann trotzdem krank und das hat ihm Albträume beschert, die auch dokumentiert sind. Und er hat sich überlegt, gibt es denn eine Philosophie, die selbstkorrigierend ist? Und daraus ist dann sein Werk entstanden und die Methode der modernen Wissenschaft entstanden. Und parallel dazu hat Bacon eigentlich auch in England dann erkannt, das braucht auch noch eine Institution. Also eine Wissenschaft entsteht nicht nur am Küchentisch per Zufall, sondern die braucht einen Mantel, die braucht ein Aliment des Staates oder des Königs, die braucht Professoren, die sich damit beschäftigen und vielleicht braucht sie ein Labor, dessen Gefäße und so weiter sauber sein müssen. Oder?
So was noch Gott.
Und von mir aus damals, damit es durchgewunken wurde, muss jetzt Oberst dann noch Gott sein, oder? Aber diese selbstkorrigierende Philosophie ist eigentlich die, die KI vertritt. Sie häutet sich alle paar Monate, sie inhaliert alle wissenschaftlichen Papers der Welt ist eigentlich relativ modern und aufgeklärt. Und deswegen ist sie so hilfreich.
Aber kann dann KI nicht jetzt von Leuten manipulativ, negativ missbraucht werden?
Ja, das hat man versucht. Man hat Tests gemacht. Oder? Wenn man die KI sehr einschränkt, dann wird sie auch dumm. Es lohnt sich, und diese Frage stellt sich jetzt insbesondere in China, oder? Also wenn die KI nichts mehr beantworten darf zur kommunistischen Partei oder zu Taiwan und so weiter, wie gut ist sie dann? Und das haben sie jetzt doch eigentlich recht gut hingekriegt, obwohl sie gewisse Fragen umschiffen muss, ist sie in anderen Fragen erstaunlich gut. Also DeepSeek ist eigentlich eine gute KI, die können wir hier auch verwenden. Abgesehen davon sind die Gewichte offengelegt. Das ist ja die Strategie der Chinesen, dass sie die Dinge, also sie zensieren sie im Voraus in gewissen Aspekten, was nicht gut ist.
Ist das das Open Source sozusagen? Also kann man nachschauen, ja, wie China den Algorithmus zensiert?
Jein, oder? Also das musst du dann in den Gewichten eigentlich nachvollziehen können. Und die Gewichte sind ja ein n-dimensionaler Raum, also ein n-dimensionaler Vektorraum, wo die Proximität von bestimmten Dingen zu anderen Dingen berechnet werden kann, oder? Und das ist jetzt nicht so ganz einfach zu sagen, wo sitzt Taiwan, aber ungefähr könntest du tatsächlich eigentlich sagen, ungefähr dort im Gewicht wäre dann Taiwan und der Teil wird vielleicht ausgeblendet. Also das ginge sogar noch.
Und wo steht die Schweiz in dem Ganzen? Also sind wir da bei KI am vordersten Front?
Wir haben eigentlich zwei Probleme. Damit eine KI gut ist, braucht sie Daten, 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 oder? Und wer hat die Daten? YouTube hat die Videos der Welt. Google hat eine Kopie des Internets. Ich weiß nicht, viele Leute verstehen das gar nicht, aber Google hat de facto das Internet abfotografiert und hat in einem parallelen Internet nochmals ein Internet, Wusstet ihr das? Und deswegen sind die Suchresultate so schnell, weil sie zum Teil einfach einen Lookup machen. Dann Facebook hat unsere persönlichen Präferenzen und Likes und unsere Texte und Bilder mit Instagram. Und Amazon hat 30 Millionen Stockkeeping Units, über die sie Metadaten haben und das Konsumentenverhalten kennen. Also wenn es etwas gibt in der Welt, zum Beispiel das Mikrofon auf dem Tisch, das iPhone, die Vase, der Kugelschreiber, dann ist es irgendwo auf Amazon käuflich. Und das heißt, Amazon versteht die Welt der Dinge. Und das ist relativ wichtig für eine KI. Und diese Daten sind nicht frei verfügbar. Also dann gibt es noch Reddit übrigens und X von Elon Musk und ein paar andere Wege. Das sind alle immer amerikanisch. Und die haben wir nicht. Deswegen rennt OpenAI wie Wahnsinnige allen voraus, weil sie ganz genau wissen, dass wenn es eigentlich dann nur noch ein Wettbewerb der Daten wird, dass sie im Hintertreffen sind. Das heißt, ihr könnt verstehen, wieso die in einem solchen Wahnsinnstempo vor den anderen herrennen. Weil die fürchten stets, dass die anderen aufgrund der Datenlage sie irgendwann mal ausbauen. Also machen die ersten Deals mit Verlegern, macht natürlich OpenAI und so weiter, weil sie das auch müssen. Sie müssen zu diesen Daten kommen. Das Zweite, was wir nicht haben in der Schweiz, sind Geräte. Also Jan LeCun, das ist ein berühmter, also ist der AI-Forscher von Meta. Also Meta hat einen Research-Arm, der heißt FAIR. Und Jan LeCun ist der berühmte Chef von FAIR. Er hat, ich denke, unter anderem auch beeinflusst, dass Llama freigelegt wurde. Das war ja so ein interessantes Leak im Februar, 23 oder so. Man dachte, ups, es ist gelaufen. Die Foundation Models, die sind jetzt OpenAI und alle anderen müssen hinten anstehen, vielleicht noch Google. Und dann kam Facebook und hat das Modell einfach so quasi wie bei einem Lab-Leak von einem Virus einfach freigelegt, so wie ein Unfall gewesen wäre. Und daraus haben sich all die modernen offenen AIs entwickelt. Und ich denke, ein Grund, wieso das Facebook sich erlaubt hat, das Ding einfach freizusetzen, ist, dass sie glauben, damit wird man noch nicht AGI erreichen. Also diese allumfassende Intelligenz, die wird noch nicht dadurch kommen. Und Jan LeCun glaubt, dass es dazu Embodiment braucht. Das heißt, das Gerät braucht eine Awareness of the physical world, oder? Und das hat es ja nicht. Es sitzt irgendwo in der Cloud und hat zero Awareness of the physical world. Und dann gibt es aktuell so diese Obsession, sind es die humanoiden Roboter, die das verkörpern werden. Ich glaube, es ist viel naheliegender, es wird das Handy sein. Es hat etwa 50 Sensoren und andere interessante Hardware-Fähigkeiten integriert, die direkt von der AI eigentlich angezapft werden können und ihr ein Embodiment verleihen können. Und wir haben mal Geräte gemacht früher in Europa. Es gab Ericsson, es gab Nokia, es gab Siemens. Philips. Und jetzt sind die Geräte LG, Samsung, Apple, Huawei. Oder? Und das heißt, wir haben nicht die Geräte fürs Embodiment in Europa, wir haben, und schon gar nicht in der Schweiz, wir haben nicht die privilegierten Zugriffe auf die Daten, das haben die Amerikaner. Und dann die Chinesen haben eigene Daten, weil sie ja das Internet abgeschottet hatten. Mhm. Also sie haben eigene Bewegungsdaten, Geodaten, Chatdaten und so weiter. Eigentlich auch also mit Alibaba eigene E-Commerce-Daten. Abgesehen davon hat sich der Rest der Welt ein bisschen wenig um China gekümmert, weil auch die Kommerzialisierung nicht immer klar ist. Das heißt, in China gibt es einfach mal grundsätzlich einen großen heimischen Markt, den sie bewirtschaften können. Tatsächlich, nicht sehr überraschend, weiß DeepSeek viel, viel mehr über chinesische Geschichte als die westlichen AIs. Also die haben dort einen Vorteil. Das ist ein Problem, das wir in der Schweiz haben. Wir haben nicht die Daten und wir haben nicht die Geräte.
Gut, spannend. Beat Knecht, Ansgar Gmür, vielen Dank für das Gespräch.
Das war Macher und Denker, eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.